Willkommen zu einer neuen Episode von Borgard spricht. Heute mit Chantal Busse. Die Chantal ist ausgebildete Sprechkünstlerin und sehr cool drauf. Sie spricht viele Hörbücher, Werbung oder Games und tut dies meist in der schönen Perle Hamburg. Was ihr dabei persönlich und im Beruf wichtig ist, erzählt sie jetzt gleich selbst. Bei Borgard spricht mit Chantal Busse.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Das ist mir neulich auch aufgefallen. Ich war so ein totales Tekken-Kind.
Geil!
Ja. Und habe richtig, richtig viel Tekken gezockt. Und dann hatte ich das neulich mit meiner Schwester mal wieder. Hatten wir kurz so einen Revival-Moment. Und ich habe gemerkt, ich komme nicht klar mit. Also es ist mir auch so richtig, hä, was muss ich jetzt? Also klar, muss ich mir nichts vormachen. Ne? Ich habe die ganze Zeit sowieso immer nur so gemacht. Ja, genau. Aber ich dachte dann
habt
auch
ihr
so,
Tekken auf der alten dann nochmal gespielt? Auf der alten Konsole?
Ja, ja. Das war Tekken 3 damals noch.
Also ich habe Tekken nie auf der Konsole gespielt, sondern nur in der Spielhalle.
Ach!
Und zur Zeit von der Schauspielschule, hier auf der Aachener Straße gab es oder gibt es noch immer irgendwie so ein Games World, weiß nicht mehr genau, wie das heißt, Giga Center hieß es. So richtig geiler, trashiger Name, ne?
Ja.
Wir sind im Giga Center und da konntest du Billard spielen und alles und da war auch ein Tekken-Automat. Und dann sind wir in den Freistunden, der Kollege und ich, immer hingegangen und haben dann da Tekken gezockt.
Lustig!
Ja.
Bei mir war das nicht in der Spielhalle, aber wenn ich vom Taekwondo-Training kam, gab es einen Spielerautomat mit Tony Hawk dann direkt vor der Halle, vor der Trainingshalle. Und ich glaube, wenn mein Trainer nicht irgendwann gesagt hätte, komm jetzt bitte rein, hätte ich da wahrscheinlich die ganze Zeit Tony Hawk gezockt. Naja, ja.
Hast du dann so ein Kampfstil entwickelt, eine Mischung aus Skateboarding und Kampfsport?
Das wäre richtig cool gewesen, ja.
So ein 180-Kick oder so.
Dafür hatte ich nicht die Ambition. Ohne Witz, ich hätte super gerne, glaube ich, Skateboard fahren gelernt, aber ich habe ein Balancegefühl wie ein Sack. Und beim Taekwondo war das echt eher so eine Sache, die mein Papa ganz unbedingt für alle seine Töchter wollte. Und wir sind zu fünft. Das heißt, wir alle sind zum Taekwondo-Training gegangen. Und das war, glaube ich, so eine Mischung aus, er glaubt selber, dass das cool ist und hätte es gern selbst getan. Und Frauen müssen sich verteidigen können.
Ja.
Ja,
das ist bei mir gerade auch ein großes Thema bei meinem Sohn, dass ich denke, was ist alles das, was ich in meinem Leben gerne getan hätte, was der kriegen soll, und ich baller den zu damit, dass es halt echt gefällt. Unter anderem die bilinguale Erziehung. Ich wäre so gerne bilingual erzogen worden. Damals auf der Schule, da waren hier so die erste Generation der türkischen Mitbürger, die hier geboren wurden, und die haben halt dann immer so, ja, man sagt im Deutsch, Englisch sagt man immer Denglisch, weiß nicht, wie man das da, Türkisch oder sowas. Ich fand das immer so geil gefunden, wenn die sich unterhalten haben und immer so, ich sag mal, die Hausaufgaben, war ich so neidisch. Und deswegen erziehe ich meinen Sohn bilingual und spreche mit dem eigentlich nur Englisch. Und der spricht es halt super gut auch.
Hast du einen Background oder einfach?
Habe ich einen Background? Fragst du mich? Mein Lingo. Nee, gar nicht. Und das wirklich geil.
Das kann aber auch richtig in die Hose gehen.
Absolut, ich hätte den auch komplett vorballhauen können. Aber es hat funktioniert. Toi, toi, toi. Damit will ich nur sagen, ich hau dem das einfach rein, weil ich sage, okay. Und also, ich denke auch drüber nach. Ich hätte auch gerne so mal Karate oder irgendwas gemacht, wo ich mich so richtig sicher fühle oder weiß, ah, guck mal, die Wand da könnte ich hochlaufen und runterspringen mit dem Rückwärtsseite.
Nee.
Das muss jetzt alles mein Sohn machen. Schlagzeug spielen, muss alles mein Sohn machen.
Oh Gott. Und er so, ich möchte das gar nicht.
Der heißt auch einfach Michael 2.0. Die heißt auch nur Chantal 1, 2, 3.
Wie, ja, wie viel, genau.
Wie vielte bist du denn?
Ich bin die, wenn ich die Jüngste bin, dann bin ich die Fünfte.
Ah ja, genau.
Aber Patchwork. Deswegen so richtig zählt das ja nicht.
Aber was ist das dann? Vielleicht so drei, ein Viertel oder so?
I don't know. Also ich habe eine leibliche Schwester und drei Stiefschwestern. Und dann noch eine Halbschwester und die zähle ich meistens gar nicht dazu.
Wow.
Ja.
Wie war das da zu Hause? Waren die alle zu Hause?
Bis auf die eine, die kleinste. Also die nicht bei uns aufgewachsen ist.
Die kleine Chantal?
Die kleine Chantal, Chantal Junior. Das war viel, es war laut. Und dann war meine Mama eine Zeit lang auch noch so Pflegemutter für Kinder im Dorf.
Ach,
das heißt, es war immer Full House. Es gibt so Bilder von damals aus unserem Haus, wo einfach nur eine Horde von Kindern im Wohnzimmer rumrennen. Und ich frage mich so, bin ich mit der verwandt? Ich weiß es nicht.
Und die Leute sagen, war das ein Kindergeburtstag? Und du, nee, war einfach nur ein Dienstagnachmittag.
Ja, normal. Ja. Ja.
Ja. Wo war das denn? Wo bist du denn groß geworden?
Ich bin in der Nähe von Herrenberg groß geworden.
Herrenberg. Ich dachte gerade kurz Herenwegen, aber das ist Holland.
Nee.
Wo ist der Herrenberg?
Herrenberg ist in der Nähe von Stuttgart.
Ah ja, da kommst du auch her, ne? Da bist du jetzt auch hergetingelt.
So. Nee, ich bin mittlerweile in Hamburg.
Ah, siehste. Genau. Das wollte ich nämlich eigentlich sagen, bist du nicht irgendwie, weil ich dich öfter auf Instagram bei Hamburg in den Studios sehe.
Ja, genau.
Ah, du bist jetzt aus Hamburg hier runtergekommen. Nee, auch wieder nicht. Du warst nämlich zu Hause.
Nee, ich war nämlich zu Hause. Ah, ich habe mal wieder Monaten habe ich meine Eltern mal besucht und die wohnen eben immer noch in dem Kaff in der Nähe von Herrenberg, Golfhelden. Ich bin so ein richtiges Dorfkind. Und die habe ich jetzt mal wieder besucht und das war sehr schön. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei Eltern ist das manchmal so, man kommt so hin, man freut sich und dann vergeht so ein Tag, man übernachtet vielleicht auch da und dann ist man so, gut, wollen wir wieder gehen. Obwohl man die ja lieb hat, ne? Aber es ist dann schon viel und genau.
Der
aber
Gruß an der Tür reicht und dann können wir.
Ja, genau, hi! Schön, haben wir uns wieder gesehen und ciao.
Ja, wir haben ja eben drüber gesprochen, wir sind ja nie aus Köln raus, deswegen hatte ich nie so den Moment, jetzt gehe ich mal ein Wochenende zu Mama
Richtig.
Und Papa, ne? Sondern die Mama war immer mindestens um den Block rum einfach,
ja,
ne?
Ja.
Und ich musste sie eher fernhalten.
Hast sie so hinterm Gebüsch versteckt, damit sie dich
da
nicht sieht.
Kommst du wieder, die Frau Morgan?
Nee, genau, und jetzt seit, ich würde sagen, 1,5, 2 Jahren bin ich die meiste Zeit in Hamburg. Aber bis vor kurzem hat die Liebe auch noch in Stuttgart gewohnt.
Ah, okay.
Das heißt, es war sehr viel Hin- und Her-Pendeln.
Okay, ja. Also du warst schon hauptsächlich beruflich dann, nehme ich mal an, in Hamburg. Ja?
Ja.
Warum hast du Hamburg auserkoren als dein...
Naja, ich habe nach einer Medienstadt gesucht, erstmal so ganz pragmatisch und habe dann aussortiert. welche Stadt kann ich mir vorstellen und welche nicht? Und Berlin, ich bin überhaupt kein Berlin-Kind, ist mir einfach viel zu groß, viel zu anstrengend. Das war klar, dass es das nicht wird. München ist nicht mein Vibe. Und Frankfurt, Köln blieben dann noch. Und da war ich so...
So klein.
Nee, gar nicht. Aber ich glaube, Frankfurt ist gar nicht mehr so unähnlich zu Stuttgart. Und mit Köln bin ich irgendwie nicht so richtig warm geworden, sage ich jetzt zu dir.
Ist voll in Ordnung.
Ja, okay, danke, tschüss.
Toll, danke, dass du zu Gast warst.
Ja.
Diese Episode wird nie gesendet.
Ich glaube aber auch, ohne Witz, jedes Mal, wenn ich in Köln war, hat es einfach knallhart geregnet. Es war einfach immer grau.
Mhm.
Ich dachte so, das Köln, gut.
Ja, und du hast überall Baustellen, es ist auch nicht so schön.
Ja, aber die hast du überall.
Ja, aber so, also vielleicht merkt man das eher, weil man hierher kommt jetzt gerade und man denkt sich, ach Mensch, Köln. Mach doch mal was aus dir. Wir lieben dich doch alle so.
Oh Mann.
Und irgendwie so wirklich seit 15 Jahren denkst du, in 20 Jahren ist es hier richtig schön, wenn dann die Brücke auch nicht mehr einsturzgefährdet ist. Und wenn das dann, und die Straße, wenn da das Schlagloch weg ist, dann kann man auch
ja,
wieder
aber dann
hier
fängt es ja wieder von vorne an.
Ja, klar.
Ja.
Natürlich war das leider nicht so gut. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Aber letztlich wurde es eben Hamburg für mich, weil da hat es irgendwie Klick gemacht.
Aber schön, dass du dich so eher geografisch und auch von der Infrastruktur des Ortes her, dass du ja ausgesucht hast und nicht wie, ja, ich habe halt nur in Hamburg die Jobs, dann muss ich da wohl hin.
Nee, also mir war wirklich wichtig, dass ich mich in der Stadt wohlfühle und das kam vor allem anderen. Und mir ging es tatsächlich viele Jahre ähnlich wie dir, dass ich nicht aus dem Süden und vor allem nicht aus Stuttgart rausgekommen bin. Also ich bin da mit 15 zur Schule gegangen, dann habe ich dort studiert, obwohl ich eigentlich immer woanders studieren wollte. Und dann bin ich da irgendwie mehrere Jahre kleben geblieben und dachte immer so, ja, aber wäre auch mal schön, irgendwie was anderes zu sehen. Weil den Antrieb hatte ich. Genau. Und dann sollte es aber dann auch eine Stadt sein, auf die ich kulturell, politisch und so sozial Bock hab.
Was hast du denn studiert?
Sprechkunst.
Oh, was ist denn die Sprechkunst? Was wir machen gerade?
So, ja. du, das kennt keine Sau. Das ist ein einmaliger Studiengang in Deutschland. Den studiert man an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.
Aha.
Und es ist ein darstellender Studiengang. Sehr nah am Schauspiel, aber ich würde mal sagen, jetzt mal ganz polemisch, ohne die Ellbogen.
Mhm.
Ja, also es ist ein sehr familiärer Studiengang. Man ist höchstens zu 8 im Studien, im Semester. Und man legt halt den Fokus viel mehr auf die Stimme und was man damit so macht.
Woran liegt das, dass das weniger Ellbogen ist als im Schauspiel?
Ich glaube, weil niemand so eine richtige Ahnung hat, was man damit dann letztlich machen kann. Mhm. Das heißt, beim Schauspiel wirst du, glaube ich, schon sehr, sehr stark darauf hingearbeitet, hingetrimmt, wie du dann letztlich
welcher
hoffentlich
Typ du bist.
Genau, und wie du dich dann letztlich auch vermarkten kannst und welchen Weg du einschlagen kannst, wenn du fertig studiert hast. Und bei der Sprechkunst ist es so ein bisschen, es gibt nicht den einen Weg. Und ich glaube, deswegen fällt auch so ein bisschen der Druck weg.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Doch, doch, absolut. Ich hätte das auch vermutet, aber ich wollte die Frage nicht so geschlossen stellen wie.
So.
Kann es sein, dass es daran liegt? Und du sagst, ja, prima, schön, toll, künstlerisch gesprochen.
Ja.
Nee, prima, das ist ja genau, dann sind wir d'accord.
Ja.
Ich hatte auf deiner Webseite gelesen, dass du aufgrund deines Studiums viel mit so literarischen Werken in Berührung gekommen bist, die dir so ein bisschen vorgelegt worden sind, von wegen, das musst du können. Das war auch dieser Studiengang, ja?
Genau.
Also es hatte auch ein bisschen was, jetzt nicht nur tatsächlich logopädisches Sprechen, Spielen, sondern tatsächlich auch dramaturgisches.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also es ist in erster Linie ein Studiengang, der dich dazu befähigt, auf die Bühne zu gehen und alle möglichen Formen von Literatur zu präsentieren. Also sei es klassisch.
Batman John.
Ja, genau. Genau. Also Monologe. Ohne Witz, es gibt ganz viele Leute, die dann sowas so, also von Beatboxen über, keine Ahnung, so Fantasiesprache und so weiter da machen, aber da gehöre ich nicht dazu, um Gottes Willen. No judgment. Nee, genau, also von Monologen über Lyrik, über Prosa und, keine Ahnung, klassisch-belletristische Texte. Und klar ist es aber ähnlich wie in jedem anderen Studiengang, egal ob du Literaturwissenschaft oder was auch immer studierst, es ist halt sehr geprägt davon, was wir lernen, was Hochkultur ist, was wertvoll ist und womit wir uns beschäftigen sollen. Das fängt ja schon damals jetzt an, wenn wir uns überlegen, welche Bücher lesen wir unseren Kindern vor oder welche Bücher lesen die dann in der Schule und so weiter. Genau, und das war da nicht anders. Man schöpft natürlich immer aus dem gleichen Sumpf an Literatur, die irgendwer mal entschlossen hat zu sagen, das ist...
Ja, das hast du aber so ein bisschen hinterfragt. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen hatte, ob es bei Instagram oder bei deiner Webseite war.
Auf Insta.
Dass du das so ein bisschen hinterfragt hast von wegen, wenn ich mir das angeguckt habe, dann waren die ersten Top 5 waren alles von irgendwelchen alten Herren.
Ja. Ja, klar. Ich hinterfrage das deshalb, weil sich daran seit vielen, vielen Jahrzehnten nichts ändert und das weder die Realität abbildet und die Zeit, in der wir jetzt gerade leben und eigentlich auch damals schon nicht die Zeit abgebildet hat. Der klassische Fall ist ja dann meistens der, dass dir gesagt wird, naja, der Kanon, der Literaturkanon ist so, weil Frauen damals nicht geschrieben haben. Und deswegen ist er sehr weiß und sehr männlich geprägt.
Das ist Bullshit, oder?
Das stimmt nicht. Ja. Frauen haben schon immer geschrieben, aber Frauen hatten nicht die Mittel, also wirklich die finanziellen Mittel, ihre Literatur verlegen zu lassen.
Die waren ja dann eher so, dann hat jemand sie für gut befunden und als gefallen. Annette von Droste-Hülshoff, glaube ich, zum
Richtig.
Beispiel.
Richtig.
Ne?
Und Annette gehört noch zu denen, die gute Annette, gehört noch zu denen.
20 Mark scheint was drauf, glaube ich.
Die war aus gutem Hause.
Mhm.
Das heißt, die hatte tatsächlich die finanziellen Mittel, aber hätte sie nicht gehabt, dann ganz klar wären ihre Werke auch einfach so, pff. Aber es wird einfach keine Aufarbeitung geleistet. Also die Literatur besteht, also die ist da, aber es wird sich nicht mit ihr beschäftigt, weil wir, glaube ich, immer noch so Scheuklappen, oder was heißt wir? Ich glaube, in den Positionen, in denen da Entscheidungen getroffen werden, sitzen überwiegend wahrscheinlich immer noch, alte weiße Männer, die sagen, nee, wollen wir gar nicht anders haben.
Dabei ist das gar nicht so, dass man sagen könnte, ja, es interessiert sich auch kein anderer dafür, ne?
Nee.
Weißt du?
Also, ja.
Ist ja sowieso das Thema der Geschmäcker. Da habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Das merkt man ja auch erst, wenn man älter und weiser und erfahrener wird oder wenn man einfach sich selbst, wenn man das Leben so ein bisschen hinterfragt.
Wenn man selber einen alten weißen Mann.
Genau. Nee, wenn man das macht, aber da trotzdem noch so den Bogen hat, man hinterfragt sich trotzdem so ein bisschen selber. Ne? Das ist ja schon irgendwie das Wichtige, dass man so denkt, warum sind Sachen überhaupt Evergreens oder gut? Ne? Weil halt irgendwer das irgendwie bestimmt und man muss da so ein bisschen drauf vertrauen, dass dann vielleicht dass dann wirklich in dem Moment dieser Cluster der, weiß ich nicht, Klassikmusiker, Expertinnen gesagt hat, das ist wirklich ein richtig guter, auch Köchelverzeichnis Nummer 5, das ist ein Klassiker, irgendwie so, ne? Und da musst du das einfach glauben in dem Moment.
Ja, weil, wie du sagst, ne, wer legt das fest und wer übernimmt das, ohne das zu hinterfragen, und trägt sich das dann einfach über Jahrzehnte so weiter.
Und dieser Wechsel ist natürlich dann schwierig, wenn dann plötzlich irgendwelche LGBTQ-Werke oder irgendwelche Werke einfach generell von Frauen auch dann gepriesen werden, dann hat es direkt wieder so ein bisschen den Rücken, den Gegenwind von wegen, ja, jetzt macht er nur hier, komm, jetzt macht er nur eine Top 5, wo nur Frauen drin sind, weil die so lange nichts hatten irgendwie, ne? Dann kann es ja nicht gut sein.
Ja,
natürlich echt.
Ich hatte in meinem Studium auch ein Semester, in dem ganz explizit Literatur von Frauen besprochen wurde, und ich dachte mir, wieso genau braucht es dafür ein eigenes, einen eigenen Kurs? Also, das, ja, weil...
Also war gut, dass es den gab, aber schade, dass es den geben musste.
Genau. Also es ist so ein bisschen dieses, also man nennt es ja auch manchmal so Frauenliteratur, oder wenn wir jetzt mal auf unseren Job als HörbuchsprecherInnen gucken, ich glaube, dass, also mir begegnet es ganz häufig, dass die Bücher, die ich spreche von jungen Autorinnen, so eher belächelt werden, obwohl sie ja Bestsellerlisten füllen. Das ist ja der Wahnsinn, was diese Frauen, diese jungen Frauen leisten. Abgesehen davon, dass sie Autorinnen sind und es wirklich nicht einfach ist, so ein Buch zu schreiben, musst du erstmal auf diese Liste kommen. Das heißt, da muss eine Nachfrage sein. Und dann sind ja auch noch so aktiv auf Social Media und machen quasi nochmal nebenher eine Marketingagentur auf. Also es ist ja absurd, was die alles da aus dem Boden stampfen. Und dass es da trotzdem immer noch Leute gibt, die einfach so, ja, das,
belächeln.
Ja, so belächeln, ja. Und ich muss nicht alles gut finden, ne? Und es gibt auf jeden Fall auch Geschichten, da denke ich so, ist jetzt nicht. Und manche Beziehungsmuster sind auch ein bisschen toxisch. Aber erstmal kann ich einen Respekt davor haben, was die leisten.
Ja, so ein Buch zu schreiben von vorne bis hinten und das irgendwie gebunden zu bekommen, in den Verlag zu kriegen, das ist erstmal schon eine Leistung an sich, ne? Und dann kann man ja immer noch sagen, es gefällt mir oder nicht. Und das meinte ich auch so mit dem Geschmack irgendwie, ne? Der da sich da hinstellt und sagt, wieso ist denn das da auf der besten Liste? Ja, weil sich da schon irgendwie wahrscheinlich jemand mit auseinandergesetzt hat, der in dem Zirkel sich wahrscheinlich irgendwie auskennt.
Ja.
Und das ist eine schöne Sache, die du gerade gesagt hast, diese jungen AutorInnen, hauptsächlich aber natürlich wirklich AutorInnen, die diese Bücher schreiben, die ich ja auch viel lese, im Beruf, dass die nicht...
Du das nochmal so, also ne, im Beruf.
Im Beruf. Ja, weil das sage ich nur, weil ich wirklich mich nicht dahinstellen möchte, auch wenn ich hier so über Literatur rede, als der Leser. Das habe ich ja schon oft gesagt. Ich mag
Ach, du
lesen.
Du liest nicht,
ich mag lesen. Ich hasse lesen. Ich finde das richtig blöd. Also ich
Aber
hasse,
du kannst
hasse es
lesen.
Jetzt mit, ja, ich kann lesen. Ich hasse lesen, ist auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil das ist dann auch so ein bisschen, ja, komm, du Sprecher, von wegen, du hast lesen. Das macht mir natürlich trotzdem irgendwie Spaß, aber ich würde meine Freizeit nicht für Lesen opfern. So. Dann haben wir eben über die Retro-Gaming gesprochen, dann würde ich lieber nochmal Sonic 2 durchspielen. Trotzdem habe ich so ein bisschen Verständnis, also ich habe natürlich Verständnis dafür, warum etwas gut ist oder dass es gut ist, und einen großen Respekt dafür. Ich finde das trotzdem toll. Das ist so wie, ich habe nicht so viel Spaß am Essen. So, pass mal auf. Nee, warte ganz kurz. Das war falsch. Ich bin überhaupt, es gibt ja so Persönlichkeitsanalysen, ne? Da gibt es so, so Lebensmotive, die man hat, die bei einem hochgeprägt sind. Ob man vielleicht eher das Motiv Neid, ob das bei dir hoch ausgeprägt ist
das
oder
ein,
niedrig
ist
ausgeprägt.
Ist das so ein Persönlichkeitstest?
Ja, genau, da gibt es so Persönlichkeitstests.
Ich liebe
Persönlichkeitstests. Ja, da gibt es verschiedene von. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Discovery und Insights, Discovery und Nine Levels und so weiter. Und da gibt es auch das Motiv Essen tatsächlich. Und das ist bei mir total niedrig ausgeprägt, weil ich wirklich überhaupt nichts für Essen übrig habe. Wenn ich könnte, dann würde ich wahrscheinlich einfach morgens eine Pille nehmen und sagen, jetzt bin ich satt für den Tag.
Aber das kannst du ja. Es gibt ja sowas wie Mana oder sowas. Das kannst du ja. Du kannst
ja
so einen Check.
Ja, aber komm. Also das, man muss ja schon ein bisschen was essen. Jetzt.
Nee, aber da sind ja dann...
Ja,
okay,
komm, ich muss schon Spinat essen. Also, ich muss schon irgendwie mal wenigstens eine Schaufel Spinat essen in der Woche.
Also du meinst, also kauen?
Nee, ich meine, dass ich sag wirklich, bräuchte eine Wunderpille, von der ich hundertprozentig weiß, ich habe jetzt wirklich alle Nährstoffe, die ich brauche, und ich bin jetzt satt. Damit will ich nur nochmal unterschreiben, mich hinzusetzen und zu essen ist für mich überhaupt gar nicht so eine Besonderheit. Ich werd, also
wow.
ich mag, wenn Essen lecker ist, finde ich es toll, aber... Warum erzähle ich das
überhaupt nochmal? Ich bin total fasziniert, weil ich glaube, ich bin das genaue Gegenteil. Ich liebe Essen. Das ist so, was?
Ich glaube, der Lars Walter sitzt doch gerade da mit der Kinnlade auf dem Tisch. Was? Jemand, der kein Essen mag? Nee, damit wollte ich eigentlich nur sagen, ich weiß, dass es wunderschöne Literatur gibt, aber ich verzehre sie jetzt nicht unbedingt so gerne.
Ach, jetzt.
So, jetzt glaube ich, das ist es. Was ich total, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was findest du denn im Bereich der Literatur? Da gibt es ja auch viele verschiedene Gegenden, die man da eintreten kann. Was ist denn da das, was dich am meisten reizt?
Meinst du jetzt so genremäßig?
Ja,
oder?
Ja, das meine ich jetzt nicht eher Krimi oder so, sondern beispielsweise, ich finde total, ich zeige da drüben hin, weil da so ein Gedichtsband steht, ich finde Gedichte total toll. Ich finde wirklich, Goethe finde ich, das finde ich richtig, das lese ich mir gerne durch, weil ich finde toll, wie jemand das so in Worte fasst.
Weil du aus der Musik kommst.
Ja, das hat was mit Rhythmus zu tun, wahrscheinlich, ne, Metrik. Schön mich analysiert, absolut.
Entschuldigung. Ich weiß gar nicht,
warum studiert man dann bitte Sprechkunst?
Das wollte ich gar nicht studieren.
You're killing me, Chantal. Ah.
Nein, aber um den Dreh zu machen, ich wollte kreatives Schreiben studieren in Hildesheim, weil da ganz offenbar eine Freude an Literatur da ist. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich auch selber Literatur schaffen. Long story short, ich habe die Aufnahmeprüfung in Hildesheim gemacht und davor die in Stuttgart, aber eher so Plan D-mäßig, weil mir damals erzählt wurde, es ist ganz toll, mach das einfach mal. Und ich dachte, dann habe ich mal eine Aufnahmeprüfung mitgemacht, bevor ich dann die in Hildesheim mache und dann bin ich dafür vorbereitet. Und dann war ich in Stuttgart und es war leider genauso, wie mir erzählt wurde. Es war wirklich sehr schön und dann im Gegensatz dazu war Hildesheim einfach nur Horror. Sorry, es war sehr prätentiös und wo in Stuttgart so sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass es dir gut geht, auch wenn du Kunst schaffst, wenn du auf dem Weg bist, Künstlerin zu werden, war es in Hildesheim genau das Gegenteil. Da war so sehr, eine Künstlerin muss leiden und am besten du rauchst irgendwie Kette und so weiter. Und damit bin ich nicht so richtig warm geworden. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich so Sachen in den Kopf gesetzt hat, schon seit Jahren dieses Ziel hat, dann ist es sehr, sehr schwer, den Kopf so umzupolen.
Oh ja, besonders wenn dir jemand anders sagt, mach's doch lieber so.
Ja.
Ja, ist sehr, sehr schwierig.
Und in dem Fall, ich habe die Zusage aus Stuttgart bekommen und ich habe die Zusage aus Hildesheim bekommen und ich war so, fuck, okay. Weil mein Kopf war ja die ganze Zeit darauf gepolt, du willst nach Hildesheim. Und mein Bauch sagt dann aber in dem Moment, nee, mach mal Stuttgart. Du hast keine Ahnung, was das ist und wohin das gehen kann, aber mach das mal. Und dann habe ich mich, und das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, tatsächlich für Stuttgart entschieden und eben diesen Studiengang, den keine Sau kennt. Aber ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit, 4-5 Jahre lang dort zu studieren und so ein Persönlichkeitsstudium. Und währenddessen natürlich auch alle Ups und Downs und wiederum keine Ahnung, wie die Welt da draußen funktioniert, weil natürlich ist so ein künstlerisches Studium auch immer so ein bisschen ein Elfenbeinturm. Da ist schon immer eine Freude an Literatur gewesen und anstatt sie dann zu schreiben, habe ich angefangen, sie zu sprechen. Und
das wäre doch eigentlich für mich der viel schwierigere Teil, das loszulassen.
Das Schreiben?
Wenn du da so ein Ventil bräuchtest eigentlich, um irgendwie was zu schreiben, um das zu tun, jetzt gar nicht so sehr, ich habe aber unbedingt Hildesheim und diesen Studiengang so eingetrichtert, sondern dazu denken, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, ich wäre so gern Songwriter und jetzt am Ende singe ich in einer Coverband. Erfüllt mich das überhaupt?
Bei mir war das Schreiben tatsächlich auch irgendwie nie was mir so leicht von der Hand gegangen ist. Das war wirklich so, ich presse mir da jetzt so ein paar Wörter raus und dann steht da vielleicht am Ende ein Gedicht, aber geht's mir damit gut, weiß ich nicht. Also es war schon sehr, ich meine, wie alt war ich da? Anfang 20 oder so. Mit Anfang 20 geht's einem schlecht. Das ist so ein bisschen so dieses, oh, ich weiß nicht, was mit meinem Leben passiert. Und da hat das irgendwie in die Zeit gepasst, aber will ich diesen Vibe mein ganzes Leben lang haben? Nee, eigentlich nicht. Ich hätte gern, dass es mir gut geht.
Ja, und dann scheint auch dieser Studiengang wirklich auch, der klingt wie ein sehr bodenständiges Ding irgendwie, ne? So von seinem Konstrukt auch her, hat er ja dann wirklich sehr gut getan, ne?
Ja, wobei bodenständig würde ich, also man ist schon sehr viel am, irgendwo in irgendwelchen Sphären, man atmet sehr viel, man tönt sehr viel und so weiter. Also man beschäftigt sich halt mit dem Instrument Körper und dem, was dabei rauskommt, nämlich der Stimme. Und ich glaube, das kann gar nicht bodenständig sein.
Bodenständig meine ich von wegen, du kommst dann nicht hin und sagst, so, wo ist jetzt erstmal mein Künstlerschal, den ich mir jeden Morgen hier um den Hals schwinge, weil ich mache Sprechkunst.
Nee, genau. Also es ist ganz basic, ganz, also kennst du ja auch, wenn du krank bist oder es dir auch einfach psychisch nicht gut geht, dann funktioniert dein Apparat nicht, deine Stimme nicht. Und dementsprechend wird da schon irgendwie drauf geachtet und dir beigebracht, dass es dir gut zu gehen hat und dass du auf dich Acht gibst.
Was machst du heutzutage, dass deinem Körper gut geht?
Ich streichel meinen Hund. Dann geht's mir sehr gut.
Der ist auch manchmal im Studio mit, ne? Habe ich gesehen.
Immer.
Echt? Ja. Wo ist er denn?
Ja, das stimmt. Ich hätte sie so gerne dabei gehabt, aber jetzt mit dem ganzen Rumfahren und so weiter, ich habe sie jetzt bei meinem Partner gelassen.
Okay.
Genau. Hätte sie hier rein dürfen?
Ja, wenn du jetzt den Hund mitbringst, sage ich nicht, du musst draußen warten. Wenn du mich vorher fragst, hätte ich gesagt, ist nicht so das hundefreundlichste Studio, ich habe nicht mal einen Napf. Aber sonst hätten wir das auch hinbekommen. So.
Also, was mache ich denn?
Taekwondo.
Nicht mehr.
Tekken spielen.
Tekken spielen, genau.
Für die Aggression.
Ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Ich spaziere sehr gerne. Das brauche ich so als Ausgleich. Wasser trinken. Leute, Wasser trinken ist wichtig. Ich glaube, das war es eigentlich.
Ja, aber das zeigt doch vielleicht auch davon, dass es dir gut geht, ne?
Ja.
Also wenn du jetzt gar nicht sagst,
Therapie.
Ja, das ist eine schöne, deswegen sitzt du hier. Zeig's auf mich drauf. Wie äußert sich das, dass du, wenn es dir mal nicht gut geht und dann sitzt du vor dem Mikrofon, was passiert da mit dir, dass du denkst, boah, das geht ja gar nicht jetzt? Oder was muss passieren, dass es gar nicht geht?
Also ich merke das sehr schnell körperlich, dass da so ein Engegefühl da ist und ich das Gefühl habe, ich will gar nicht senden. Ich will eigentlich gerade gar nicht in Kontakt treten. Und egal wie, also auch wenn wir alleine in einem Studio sitzen, ne, du hier und du bist noch nicht mal irgendwie mit einer Schalte mit jemandem verbunden, du sendest ja trotzdem und du musst dich zeigen. Und wenn es dir nicht gut geht, dann ist vollkommen klar, dann hast du keinen Bock drauf, dann willst du dich verkriechen, dann liegst du hier auf deiner Couch und
das solltest du doch nicht verraten, dass ich hier regelmäßig Nickerchen mache.
Liegst auf irgendeiner Couch, hast
Couch,
keinen Bock.
Couch des Lebens.
Ja, genau. Ja. Willst einfach nichts rausgeben in die Welt und das merke ich schon, dass es so Momente natürlich gibt, dass
den Schritt weiter habe ich noch gar nicht gedacht, dass es wirklich dann auch darauf hinausläuft, dass ich das gar nicht raus... Ich kenne das manchmal, wenn man sich zu Hause irgendwie ein bisschen gezofft hat oder dass man irgendwie auf dem Weg hierhin sich aufgeregt hat über irgendwas, eine blöde E-Mail bekommen, eine blöde Nachricht bekommen oder so und dann bist du einfach mit dem Kopf überhaupt nicht da.
Mhm.
Und dann willst du das eigentlich erstmal zerdenken oder weiß ich nicht was oder vielleicht mal überlegen, eine Reaktion und dann läuft es wirklich darauf hinaus, dass du auch wirklich nicht senden willst. Das finde ich ein sehr schöne Beschreibung der ganzen Sache. Das ist es noch mehr, als dass ich irgendwie manchmal müde bin oder hungrig bin oder so. Da gibt es so einen professionellen Schalter, den man umlegt, wo man sagt, komm, da komme ich jetzt drüber hinweg.
Ja,
gestern war ein bisschen spät, aber kriege ich hin.
Ja. Natürlich irgendwie die körperliche, rein physische Komponente ist natürlich schon die, dass man merkt, dass alles irgendwie kratzig ist oder irgendwie auch da wieder eng und alles sagt dir aber eigentlich, nee, jetzt gerade nicht.
Ja. Kannst ja selber nicht zuhören. Halt
ja,
doch die
genau.
Fresse, halt Chantal. Ja. Ah, Kapitel 1.
Ja.
Aber du machst sehr schöne Instagram-Reels manchmal, wo du dich versprichst und da lächelst du wenigstens. Das ist bei mir nicht immer so. Wenn ich mich nach dem 18. Mal verspreche, dann denke ich, das ist nervig für alle jetzt, den halben Satz.
Ohne Witz, dieses ganze Insta, Social Media und so weiter, ich glaube, ich kann gar nichts anderes machen als
Blödsinn.
Ja,
also das sehe ich genauso.
Ja. Und das ist, glaube ich, so mein, ich mache aber auch sehr viel Blödsinn, glaube ich, im Studio. Manchmal, vielleicht machst du das auch, keine Ahnung, machst du das, dass du so dein Telefon aufstellst und dann einfach mal laufen lässt und dann guckst, was so.
Nee, das traue ich mich nicht, weil ich sehr viel, ich habe früher mehr Synchron gemacht als Hörbuch.
Ah, und da darf man das
und
nicht.
Und im Synchron ist es komplett verboten.
Ja,
wir machen sehr auf keinen Fall ein Foto von der Hausnummer draußen oder sowas.
Ja.
Und dann habe ich mich das weil es auch manchmal ja war, das Hörbuch kommt noch gar nicht raus, da habe ich mich nicht getraut, irgendwas zu fotografieren oder so. Jetzt kommt das ja eher von den Verlagen, dass sie sagen, kannst du mal für uns 2 Minuten aufnehmen, so als Teaser oder so. Ich sage, ja, gerne, können wir machen.
Ja. Nee, aber da merke ich dann manchmal, wenn ich mir das dann danach kurz so angucke, Scheiße, was redest du? Du machst ja gar nichts. Wie genau hast du jetzt diese, ich weiß nicht, 80, 100 Seiten am Tag geschafft, wenn du die ganze Zeit nur laberst? Erstaunlich.
Wie ist das für dich, wenn du so nach einem Tag nach Hause kommst 80 bis 100 Seiten gesprochen hast und dann kommst du zu deinem Hund oder zu deinem Partner, wie bist du dann drauf?
Kann man stumm drauf sein?
Ja, bist du so? Eher, dass du sagst, ich habe jetzt genug gesprochen?
Ja.
Ja?
Ja. Also je nachdem, was es auch war, ne, ich habe natürlich nicht immer so volle Hörbuchtage. Ich mache ja irgendwie auch querbeet alles andere. Und wenn ich eine Werbung hatte oder irgendwas Kürzeres, dann
alles fein. Das ist ein anderes Biest, gar nicht. Ja, ich meinte wirklich, wenn du so 5 Stunden im Hörstudio warst. Ich habe tatsächlich das Gegenteil. Ich habe dann das Gefühl, ich habe jetzt bin jetzt 5 Stunden lang ferngesteuert gewesen, habe nur das gesagt, was da steht.
Mm.
Ich habe das natürlich irgendwie verpackt mit meinen Emotionen.
Mm-hmm.
Aber meine Frau sagte manchmal, hör mal, hast du nicht 5 Stunden heute vom Mikrofon gelabert?
Du redest einfach weiter.
Wir haben schon 2 Kinder. Immer Sendepause jetzt hier beim Vater.
Einmal auf die stille Bank, bitte. Ja, genau.
Also ich habe das wirklich eher, dass ich dann erst loslege.
Manchmal habe ich das auch, dass ich dann so in so einem, fast schon so einem Automatismus bin, dass der Mund einfach nicht stillhalten kann. Und dann kommt da halt irgendwie Blödsinn raus. Aber meistens ist einfach dann, also ich merke, ich komme nach Hause und dann fährt der Kopf so runter und dann kann ich auch nicht mehr wirklich viel aufnehmen, geschweige denn irgendwie dann in Worte verpacken. Ja.
Wie gehst du denn vor bei so einem Hörbuch, wenn du das im Studio liest? Wenn ich es vorbereite, dann habe ich gerne das ganze Buch schon gelesen, bevor ich auch das erste Kapitel habe. Wie geht's bei dir? Machst du Kapitel für Kapitel oder?
Also ich habe auf jeden Fall früher viel mehr vorbereitet, als ich es mittlerweile mache. Also so richtig so Notationen und Unterstrichen und ich weiß nicht was alles. Mittlerweile übe ich mich darin, viel weniger zu machen. Aber ich kann nicht nichts machen.
Mhm.
Das merke ich. Dann werde ich so. Bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es auch immer noch so, ich habe eigentlich ist es verrückt, dass ich diesen Job mache, weil ich ein ganz großes Problem mit Veränderungen habe.
Oh.
Also im Sinne von, ich hätte gerne irgendwie Art von Routine, aber gleichzeitig kann ich auch keine Routine. Das heißt, wenn ich in ein Studio komme, dann ist das ja immer irgendeine neue Komponente dabei. Das heißt, entweder ein neues Studio, neuer Tonmensch oder eben ein neues Buch. Die Sache, an der ich mich dann so ein bisschen festhalten kann, ist, dass ich zumindest das Skript mal vorbereitet habe und dann weiß ich zumindest, was da auf mich zukommt. Aber das kann, wie du sagst, ne, aus Zeitgründen auch bedeuten, dass ich es einmal durchgescannt habe und das Mindeste, was ich mache, ist, dass ich mir farblich markiere, welche Person spricht, damit ich da nicht durcheinander komme.
Ja, das ist sonst nervig.
Ja.
Ich habe jetzt hier öfter mal probiert, bei mir im eigenen Studio tatsächlich, einfach immer nur so 2-3 Seiten vorzulesen. In dem Moment, also meistens so eine Szene quasi, dass ich weiß, was da jetzt passiert. Und weil ich es dann sofort so frisch drin habe, lese ich fast die 3 Seiten direkt danach dann fehlerfrei durch.
Oh, wow.
Und ich musste dann auch nicht, ja gut, hey, das wollte ich jetzt nicht erreichen, dein Oh,
wow.
Ja, danke. Ich weiß, ich bin schon ziemlich derbe. Nee, aber das hat mir total geholfen. Das ist natürlich so in einem Fremdstudio nicht möglich. Du kannst natürlich nicht sagen, okay, jetzt bitte nochmal gerade 5 Minuten Ruhe, ich lese nochmal gerade die Seite.
Ja.
Aber das ist wirklich so sehr, weil du dir dann, wenn du etwas zum ersten Mal liest, dann baust du dir auch da Bilder im Kopf auf, du baust dir ein Set irgendwie auf, eine Szenerie, irgendwie die Charaktere. Und weil es dann so frisch ist und so frisch aufgebaut ist, ist das eine Herangehensweise, die ich jetzt gerade sehr, sehr gut finde. Dafür, dass ich dann, wenn ich dann selber auch die Postproduktion mache oder es an meinen Cutter weitergebe, ist das ja dann halb so wild, dann kann man ja dann die Schnitte wegmachen.
Mhm.
Und ich denke halt jetzt dann auch, das ist auch schon öfter Thema gewesen hier, als Familienvater hast halt dann nicht Zeit zu sagen, ja, und jetzt abends bereite ich das Hörbuch in Ruhe vor für morgen oder
ja,
so.
Ja, klar.
Das musst du dann einfach hier auch in der Studiozeit machen.
Ja.
Oder dann halt eben, denke ich mir, dann sitze ich halt in der Kabine und dann dauert die Aufnahme halt länger, aber es klingt trotzdem frisch und gut, weil ich muss es ja nicht jetzt wochenlang zerdenken bis zum Aufnahmetermin.
Nee, um Gottes Willen. Also natürlich gibt es auch Bücher, die fassen mich emotional so an, dass ich die auch gerne 1-2 Mal mehr lese.
Ja.
Oder zumindest einmal so drüber scanne, weil ich weiß, wenn ich die so unvorbereitet ins Studio mitnehmen würde oder eben auch nur einmal gelesen habe, dann ist ganz klar, dass ich instant heule und das will niemand.
Weil es dich so mitnimmt.
Ja. Auch ganz schlimm. Es gibt ja wirklich auch schlimme Bücher. Schlechte Bücher, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten.
Also nicht Triggerwarnungsbücher, sondern schlimme Bücher.
Ja, genau. Und da merke ich, gibt es trotzdem manche Momente, die so plump, klischeehaft geschrieben sind. Und trotzdem sitze ich da und bin so, Moment, nur kurz. richtig krass. Also da ist mein, also mein Kopf, glaube ich, auch einfach so brainwashed von so Sachen von wie Disney oder irgendwelchen Sachen, dass ich dann denke, das schlägt genau in diese Kerbe und ich bin total empfänglich dafür. Oder, oh, du als Papa, wenn Väter ihren Kindern sagen, dass sie stolz auf sie sind.
Also ich weiß, was du meinst. Es ist ja häufig so, ne, der harte Kerl oder der harte, wie sagt man das, harte Schale, weicher Kern, der Typ, und dann hat er immer noch auch so Probleme mit seinem Vater, der ihn so nicht richtig so, klar gibt es dann irgendwann so den Moment, und eigentlich so bin ich auch stolz auf dich. Habe ich jetzt noch nicht so, dass mich das so packt, dass ich denke, oh, das ist ja wie mit meinem Sohn oder so. Okay. Nee, emotional berührt es mich beim Hörbuch gar nicht so sehr, da braucht es schon noch irgendwie Bild oder Musik dafür, um meine Sinne zu rütteln. Also ich hatte mal vor einigen Jahren eine Dokumentation, da habe ich Voice-Over gemacht für einige, ja, es sind ja keine Rollen, aber einige Personen in dieser Dokumentation. Es ging um die Kinder von Rainer Wald. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es war ein Vater, der hat seine Kinder zu Hause gefangen gehabt im Keller und misshandelt und weiß nicht was, und die durften nicht ans Tageslicht und so. Eine wahre Geschichte, bis dann einer mal geflohen ist und dann ist das, kam die Polizei quasi, die Polizei. Und diese Voice-Over, das, was ich da live gesprochen habe auf Bildschirm, war teilweise untermalt von alten VHS-Aufnahmen von denen zu Hause. Natürlich nicht die Misshandlungsszenen, sondern tatsächlich einfach tatsächlich fröhliche Kinder, die da rumliefen, weil sie selber nicht wussten mit 6 Jahren, dass sie gerade im Keller gefangen sind. Da habe ich gesagt, Leute, ich kann das gerne jetzt hier so sprechen, aber ich kann da nicht gucken, weil das, da war gerade mein erster Sohn geboren, das habe ich nicht geschafft, das konnte ich so nicht machen. Da brauchte ich irgendwie, es hat kein Problem, das zu sprechen, was der da sagt, ne, ja, und dann, das war ganz schlimm, aber das zu sehen, wirklich reales Footage, das hat mich, also es hätte wahrscheinlich auch jeden anderen umgehauen, aber weil ich damit arbeiten musste, war das echt sehr, sehr schwierig.
Ja, verstehe ich.
Du sagst, du machst aber alles querbeet, also nicht nur Hörbuch, sondern auch viel Werbung. Ja, da ist natürlich in Hamburg auch was los, ne?
Ja, gut.
Ja.
Ja, kann man schon machen, ja.
Hast du denn, wenn du da unten aus Studio kommst, irgendwie ein bisschen was in der Sprechkunst auch dir abgewöhnen müssen? Nee,
dadurch, dass meine Eltern, na, stimmt nicht. Meine Mama kommt ursprünglich aus Berlin und mein Papa kommt zwar aus Herrenberg, aber die haben uns nicht diesen schwäbischen Dialekt mitgegeben. Und es gab eine Zeit, ich glaube, da habe ich mich auch aktiv dagegen gewehrt. Da war das so ein Trotzding, dass ich das auch ganz unbedingt nicht haben wollte. Und dann kommt man aber irgendwann, keine Ahnung, so zum Rundfunk und die sagen, hier, es gibt auch Mundart-Hörspiele. Und da dachte ich kurz, schade, dass ich das nicht abrufen kann. Ja, weil es, klar, jetzt, also ich glaube, Schwäbisch ist jetzt auch nicht mein Lieblingsdialekt, aber es hat ja irgendwie immer so ein bisschen was Charmantes. Ja.
Darf ich dich mal beim Hörbuch ansprechen auf Gagen? Nicht konkret, was nimmst du oder so, sondern ich habe so ein Problem beim Hörbuch so ein bisschen, dass das so stark variiert, wie das bezahlt wird. Das hast du, natürlich hast du das irgendwie auch im Synchron, aber da eher so, dass man sagt, ja, der und der Sprecher ist vielleicht prominenter, der nimmt mehr, oder ja, du hast einfach noch nicht eine höhere Gage verhandelt. Natürlich hast du da auch Low-Budget-Projekte, aber dann kannst du dir aussuchen, mache ich mit oder nicht. Du hast aber dann andererseits die ganzen Industriedinger, die Werbung und so, da kannst du immer sagen, richte ich mich nach dem VDS oder nach der, weiß nicht was, Gilde oder wie auch immer. Beim Hörbuch, ich finde es so krass, dass das so stark variiert von 200 Euro oder sogar noch weniger bis hin zu 400 Euro, je nachdem. Und man kann auch nicht mal sagen, wenn es ein Bestseller ist oder so, sondern es ist von Studio zu Studio, von Verlag zu Verlag einfach komplett anders. Das ist so ein bisschen was mich irgendwie fuchst. Weißt du, wie ich meine?
Wobei ich da auch die Erfahrung gemacht habe, dass, dass Verlage da schon auch drauf achten, wir gehen davon aus, dass Buch XY so und so häufig gekauft wird und deswegen können wir mit der Gage hochgehen. Oder also natürlich da auch geguckt wird, hat die Person schon viel in dem Bereich gemacht oder bringt mittlerweile einen Namen mit. Ich habe meistens die Problematik, dass ich mich tatsächlich nicht traue, nachzuverhandeln und mir, ja, glaube ich, echt mal einen Kick geben müsste, zu sagen, komm, du
einen
hast das jetzt.
Taekwondo-Kick. Ja, genau. So, letztes Callback an dazu. Aber du hast auch gerade gesagt, einen Kick hast du so richtig auf so einen Move gemacht.
Ja, wirklich?
Ja, klar.
Ich bin halt mit dem ganzen Körper dabei. Genau, also ich glaube, man kann da schon sich auch mehr trauen. Was ich jetzt zuletzt gehört hatte, war, dass vor allem in diesem Romance-Bereich eine fixe Gage bei manchen Verlagen besteht, aber selbst da, wenn du dich dann wiederum mit KollegInnen unterhältst, ist es offenbar doch nicht so.
Ja. Ich sehe das auch, wollte das auch überhaupt nicht vorwurfsvoll irgendwelchen Verlagen oder Studios gegenüber nennen. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, wie man so schön sagt.
Tut mir leid.
Nee, weil ich bin ja auch als Studio tätig und ich weiß ja wirklich, wie schwierig das ist, Jobs an Land zu ziehen, sei es im Synchron- oder auch im Hörbuchbereich. Es gibt halt eben die großen Biester, die großen Verlage, die großen, die auch irgendwie an Buchverlag angeschlossen sind. Die können natürlich andere Sachen aufrufen, die haben andere Apparate dahinter. Dann gibt es aber auch die kleinen Self-Publisher-Verlage, wo du als Autorin hingehst und sagst, hey, ich habe ein Buch, ja cool, machen wir irgendwie möglich.
Mhm.
Da ist dann halt weniger Budget da. Ich finde es halt nur schade, weil im Prinzip sind es die ZuhörerInnen schuld. Die erwarten für 10 Euro im Monat irgendwie, weiß ich nicht, das und das und das und das alles gleichzeitig und immer zu haben. Mhm. Weißt du, das ist genauso wie beim Streamen, glaube ich. Ist einfach auch der Markt irgendwie schuld. Deswegen da die Budgets so runtergehen. Und ich glaube, wenn das vielleicht irgendwie anders revolutioniert würde, wie es beim Endkunden auch ankommt, dann könnte man auch im Vorhinein sagen, ja, so ein Hörbuch kostet generell so und so viel in der Produktion und nicht variiert von 500 Euro bis 4000 Euro.
Ja,
weil
ja.
Am Ende ist es dann doch irgendwie nur ein Hörbuch. Und es soll am Ende trotzdem professionell gesprochen sein, professionell geschnitten sein und soll sich gleich anhören.
Mhm.
Du kannst nicht so richtig gut sagen, wie bei einem, ja, das ist auch schwierig, das ist alles Kunst. Ich wollte gerade sagen, wie bei einem Bild, das sieht scheiße aus oder nicht, aber vielleicht wie bei einem Stuhl, ja, der wackelt. Mhm. Dann ist er schlecht gebaut.
Mhm.
Nee, am Ende ist es ein Stuhl. Kannst dich draufsetzen, dann kannst du drauf essen oder kannst du drauf Reise nach Jerusalem spielen. mit dem Hörbuch kannst du Spaß haben oder kannst du weinen. Am Ende soll es alles gut sein. Und das finde ich so schade, dass die Strukturen da nicht so aufgebaut sind, dass es irgendwie Gleiches.
Ja.
So, Amen. Ende.
Wobei ich tatsächlich auch schon von Kolleginnen gehört habe, die sagen, ey, wenn das ein Buch ist, das ich für 200, 250 Euro spreche und vielleicht auch noch selber schneiden muss oder sonst was, dann ist ganz klar, dass ich das vorher nicht lese.
Natürlich.
Solche
ist klar,
Sachen, ne? Also du kannst
man gibt sich nicht offensichtlich weniger Mühe. Ich lispel das Buch jetzt ab Kapitel 2, das nicht.
Das
ne,
ist so lustig. Das ist eben so.
Nee, aber du
heute gebe ich mir keine Mühe, ich krieg dafür nicht genug Geld, ist mir egal. Ich spreche das jetzt alles im kölschen Dialekt.
Mein Hund schnarcht im Hintergrund die ganze Zeit.
Mir doch egal.
Nee, weil das kannst du natürlich nicht machen als Künstler, weil am Ende steht dein Name drauf.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist halt das Problem.
Ja, genau. Ja. Ja, weil die Leute wissen natürlich letztlich nicht, unter welchen Umständen das produziert wurde.
Genau, dann bist du vielleicht sogar noch der Arsch, der dann wohl zu viel Geld haben. Ne? Und das ist dann irgendwie so ein bisschen schwierig.
Naja, und letztlich entscheidest, das klingt jetzt so blöd, ne? Aber letztlich entscheidest halt auch du, welche Aufträge du annimmst und welche nicht und für welchen Preis. Sorry.
Nee, aber ist okay. Wenn man so eine Floskel gesagt hat, findet man es danach richtig kacke. Ne? Aber es muss einfach mal ab und zu nochmal ausgesprochen werden. Was haben wir denn eins zusammen gemacht? Wir haben doch auch ein oder zwei Bücher immer, glaube ich, zusammen gemacht, oder?
Ich glaube, wir haben eins.
Eins
was war leider? Das? War das für Lübbe Kelly Oren? Wie hieß das?
Avery? War das Avery Project?
Ja.
Das haben wir gemacht? Ja. Das war schön, ne? Ja, das war schön.
War das schön?
Ja, das war, ich fand das ganz schön eigentlich. Das war nämlich eher noch so Jugendbuch. Also nicht so das Young Adult, sondern noch eine Stufe drunter.
Naja,
so Highschool oder glaube ich, ne? So.
Das Ding ist, da habe ich ja wirklich nur meinen Part gelesen und ich dachte auch, ach schön, das ist so ein bisschen nerdy und so ein bisschen sweet. Und dann hat meine kleine Schwester das Hörbuch gehört und meinte so, wieso genau ist der Typ immer so horny? Und
ja gut, das ist Highschool.
Also ich glaube, dein Part bestand halt letztlich irgendwie nur darin zu sagen, die sieht ja geil aus. Und das hat die so gar nicht auf dem Schirm.
Ja, das stimmt. Man liest ja eigentlich tatsächlich, selbst wenn ich sowas nicht Prima Vista lese, dann überfliege ich natürlich auch nur die Parts, die weiblichen Parts sind ja meistens dann. Und gehe sie nicht so gepflückt auseinander, da verpasst man natürlich einiges.
Aber vielleicht hast du das auch gar nicht mehr gemerkt, weil einfach die meisten männlichen Parts so
sind. Nee, ich habe einfach gedacht, komm, wie war ich damals im Gymnasium immer horny? Ja, das stimmt, dann passt schon, also war schon okay.
Ja. Schon sehr realitätsnah.
Ja, genau. Aber wie sieht's denn aus bei dir und deiner Schreibfeder? Hast du denn dann irgendwann mal doch auch mal was geschrieben, was du selber lesen, sprechen möchtest? Oder ist das komplett verkalkt?
Das ist verkalkt.
Schade.
Was heißt das denn?
Ich meine, ist verkalkt. Wenn ein Rohr verkalkt, kommt kein Wasser raus.
Ah, ja. Das Wasser fließt nicht mehr, nein. Es fließt nichts. Nee, genau aus dem Grund. Also manchmal, keine Ahnung, natürlich schreibe ich irgendwie immer mal wieder so für mich. Damals bei der Aufnahmeprüfung in Hildesheim saß mir bei meinem Vorgespräch Hans-Josef Orteil gegenüber, eine literarische Koryphäe, der mir auf den Kopf zusagte: Frau Busse, Sie werden niemals einen Roman schreiben. Und ich dachte so, gut, bin ich nicht hier, um genau das zu lernen? Weiß ich nicht jetzt. Okay, letztlich muss ich sagen, keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn ich dieses Studium gemacht hätte. Aber ich habe schon immer mich schwer getan mit Plots und seitenlang irgendwas schreiben. Dementsprechend, vielleicht war das auch gar nicht so weit hergeholt von ihm. Aber seit ich mich damals dann für dieses Sprechen entschieden habe, habe ich sehr, sehr wenig bis gar nicht mehr geschrieben. Und mir fehlt es aber auch nicht. Also vielleicht zeigt das auch wieder, ne, dass da irgendwie man eine Idee von sich im Kopf hatte, die aber gar nicht so sehr Bestand hatte oder so realitätsnah war.
Mhm. Ja. Spannende Entwicklung für dich als, nicht Control Freak, aber so ein bisschen als derjenige, der mit Veränderungen nicht klarkommt.
Voll! Ne, das. Ey, das war schlimm. Keine Ahnung, was da los war. Aber ich bin froh, dass das so gelaufen ist, aber ja, vielleicht kommt auch das daher, ne, dass ich da einmal so ein Shift gemacht habe und jetzt sage, okay, und jetzt muss bitte alles so bleiben.
Jetzt gucke ich mir genau, welche die Städte an, wo kann man links abbiegen? Okay, ja, genau. Köln nicht, okay. Ja, dann will ich da nicht hinziehen.
Nee, genau.
Naja. Spannend. Chantal, lass uns doch mal versuchen, so ein paar Studios, manchmal werde ich ja gefragt, hey, möchtest du das und das lesen, wir suchen noch einen weiblichen Part, dann schlage ich immer irgendwie vor, ich möchte mich mit der Lisa machen oder so und so. Beim nächsten Mal sage ich, ich möchte mit der Chantal machen. Vielleicht machen wir noch mal was Schönes zusammen.
Ja.
Noch ein bisschen horny Teenager-Style oder weiß ich nicht. Mittlerweile, ja, okay, ist ja auch total hier irgendwie Vampir und Einhorn, Mischling oder keine Ahnung was. Was es alles gibt. Und es ist ja auch alles okay, das gibt ja auch alles, ist ja auch alles spannend, wird alles gelesen.
So Centaur-mäßig?
Was? Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich würde mich melden.
Doch, oh Gott, ich habe neulich irgendwas gehört von so einer, will ich das sagen, ich weiß es nicht, von so einer Milchfarm.
Jetzt Hörbuch oder generell?
Ja, ein Buch halt. Also ein Buch von einem Typen, also nein, ein Buch mit dem Protagonisten, der also halb Mensch, halb Stier war und der wurde auf dieser Milchfarm gehalten und was man halt auf so einer Milchfarm macht und dann, ja, gut, kam
mit
die...
mit Stieren macht man das eigentlich nicht.
Nee,
macht man,
ja, aber
mit
der
Stieren
wurde
macht
trotzdem,
man's ja auch tatsächlich.
Der war trotzdem da und wurde, ich will das Wort nicht sagen, aber auf jeden Fall war da die Milchmarkt.
Und das hat eine Kollegin oder ein Kollege von dir gesprochen?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dafür ein Hörbuch gibt.
Das lassen wir, müssen Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welches Buch das ist. Die Chantal und ich wollen das lesen. Willst du der Stier sein oder ich?
Du bitte.
Okay, dann bist du die Mark. Schön.
Aber das wäre dann seit langer Zeit mal wieder ein Pseudonymbuch.
Geronimo, der geile Hengst-Stier. Junge, Junge.
Finde ich, Mann, gut. Mann.
Möchtest du noch was sagen, Chantal?
Nö, ich bin happy.
Ich bin ja immer sehr interessiert an Etymologie, das ist die Herkunft der Worte und so, und hab dann geguckt, was dein Name bedeutet.
Oh, war ja.
Die schönste Sache, die ich gefunden habe, war irgendwie so
Stein,
genau. Aber tatsächlich, das erste, auf das ich gekommen bin, war großer Erdklumpen.
Oh ja, finde ich auch gut. Das fand ich schön. Nehme ich. Beschreibt mich sehr gut.
Nein, jetzt wissen wir alle, wie vielschichtig du bist. Obwohl, so ein Erdklumpen ist ja auch vielschichtig, ne? Kann ja sein, dass dann so
da steckt ganz viel Leben,
ne,
drin.
Ja, ja.
Oder?
Ja, doch, bestimmt. Und so ein Regenwurm kriecht da durch die verschiedenen Schichten durch. Die Steinzeit, dann die Asche der Römer und so. Toll.
Ja,
ein vielschichtiger Erdklumpen bist du.
Danke.
Das, gerne.
Das nehme ich als Testimonial auf meiner Website.
Ja, bitte. Und schreib das in all diese Verlage rein, dass wenn man sich dann googelt, Chantal, geboren dann und dann, ja, hat Sprechkunst.
In meine Vita. Mhm. Ja, ich bin ein vielschichtiger Dreckklumpen.
Erd, nicht Dreck. So, wir machen jetzt hier den Mega Drive an und spielen irgendein Kampfspiel. Mal gucken, ob ich was finde.
Ja, bitte.
Okay. Bis dann, Chantal. Tschüss.
Tschüss.
Borgard spricht ist eine Podcast-Produktion von Film & Voice. Die Titelmusik ist geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Fotos und Videos zum Podcast gibt's auf www.borgard.de/podcast oder bei Instagram @sprecherborgard.